Die waren nicht überhaupt so.
Ich antworte nicht auf seine Scheißfrage, ehrlich gesagt.
Halt, stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was?
Alles voll! Alles ist voll!
Ach, du Toni!
Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief!
Werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
Ich würde sagen, peace out, ich bin draußen. Cool.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Lirum Larum an meiner digitalen Seite am frühen Morgen hier. Wie immer, Sir Anne Tegen, leicht im Stress, aber trotzdem, denke ich mal, well-rounded, wohl ausgestattet, vor allen Dingen untenrum und bereit, euch ein bisschen zu unterhalten. Die nächsten 59 Minuten würde ich heute mal tippen, vielleicht sogar nur 56.
Das ist ein guter Call, glaube ich. Also anscheinend hat zumindest ein findiger Spotify-Kommentierer festgestellt, dass ich so ein paar Mal irgendwie so random Takes hatte, wo ich mitten in der Episode gesagt habe, wir machen noch so 27 Minuten oder so und wir haben dann zufällig genau 27 Minuten noch gemacht. Das wurde zwei oder dreimal passiert. Also ohne Intention, obviously. Anscheinend lebe ich in der Zukunft. Also das ist jetzt nichts Neues natürlich. Werde auch heute, falls wir dazu kommen, habe ich nochmal eine Million-Dollar-Idee, die auch mal wieder in der Zukunft spielt. Ich habe noch ein anderes Zukunftsszenario heute mitgebracht. Also Future Taken ist heute da. Insofern, trotz früher Uhrzeit, wird das eine bummelige Episode heute.
Wie gehst du immer so mit, weil mich fragen ja auch immer ständig irgendwelche Leute, wenn so Events anstehen und so weiter. Und ich meine, bei mir ist ja jetzt auch nicht viel anders. Ich war, glaube ich, gestern auch quasi von 8 Uhr morgens bis noch 23, 40 irgendwie arbeitsmäßig unterwegs. Und dann kommt immer so mit, ey, am Wochenende jetzt so Perukaville, voll krass, freust du dich schon? Und bei mir ist immer so das Ding mit, wenn ich vorher im Stress bin, dann ist einfach nichts vorhanden so. Es ist weder, also ich denke dann, also ich kann dann einfach keine Vorfreude haben. Es geht bei mir nicht. Und deswegen würde ich gerne wissen, wie das bei dir ist. Ist es so dieser Lichtstreif am Horizont, dass du dir so denkst, geil, Mann, wenn dann irgendwann Donnerstagabend ist und alle Arbeitsthemen sind erstmal so auf Seite gelegt und dann hoffentlich auch so erfolgreich, ne, dass du da keinen Stress mehr hast, dass du dann so richtig hype bist auf Freitag schon? Oder kommt das dann auch wirklich erst alles so unmittelbar, bevor es losgeht, so wie es bei mir ist?
Ja, ich glaube, das kennt jeder. Also ich kenne niemanden, glaube ich, der sich davon freimachen kann und der ernsthaft sagen könnte, die Vorfreude kickt trotzdem die ganze Zeit. Also ich glaube, es hängt ein bisschen vom Stresslevel sozusagen ab, also von der Intensität des Stresses und gleichzeitig auch so ein bisschen vom Level des Verantwortungsbewusstseins, was man in dem Fall jetzt gegenüber Arbeit hat oder seinem Arbeitgeber hat. Also ist bei mir 1:1 so. Jetzt am Wochenende fahren wir aufs Perukaville mit der Arbeit, mit dem Job quasi zu 10. Wir fahren Freitag morgen los. Ich bin noch, also Vorfreude 0 von 10, weil ist noch überhaupt kein reales Szenario, dass das überhaupt irgendwie für mich funktioniert jobmäßig. Ich sehe aktuell überhaupt keine Möglichkeit, meine Jobthemen, die vorher fertig sein müssen, fertig zu kriegen. Hab noch 53 andere Sachen. Von daher, also da gibt es gerade keinen Raum und keine Kapazität für Vorfreude. Das ist aber, glaube ich, normal. Also ich glaube, wenn das Stresslevel oberhalb von, I don't know, 7 von 10 ist und man einen auch oberhalb von 7 von 10 Verhältnis zur Arbeit hat oder zum, weiß nicht, Verantwortungsbewusstsein gegenüber, dann geht das nicht, wo soll es herkommen? Also so, ich weiß gar nicht, wann soll ich jetzt gerade Vorfreude entwickeln? Mein Tag ist von 6.15 Uhr bis 23.45 Uhr absolut fremdbestimmt durchgetaktet. Keine Ahnung. Also ja, beim Scheißen könnte ich mich kurz hinsetzen und sagen, cool, wenn ich alles irgendwie über die Bühne kriege, dann wird bestimmt richtig geil am Wochenende. Aber der Gedanke ist schon relativ abstrakt. Also ich glaube, das wird dann kommen, wenn man im Kfz sitzt, die erste Hülse am Hals hat und wirklich so das Gefühl hat, jetzt geht es wirklich los.
Die wird, glaube ich, wirklich schmecken, die erste Hülse. Ja, es gibt, glaube ich, trotzdem Leute, die so sind, keine Ahnung, aber wahrscheinlich ist da dann auch nicht so ganz so viel Stress vorhanden. Also das hört sich wirklich fatal an. Also ich drücke die Daumen natürlich, dass das annähernd irgendwie wird und du darfst natürlich auch nicht diesen machen, weil wir sind auf dich schwer angewiesen, weil wir sind da wirklich in der Konstellation. Ich würde es eigentlich, also vor allen Dingen geht es ja auch darum, da so guten Content abzuliefern und so, in dem Fall für Warsteiner. Und ich gucke mir so unsere Squad an und unterschätzt finde ich, dass wir so ein absoluter Trümmerhaufen sind. Also wenn man mal guckt, wir sind eigentlich so eine sehr, sehr unerfahrene, auch schon tendenziell bisschen zu alte Gruppe, die so angewiesen ist auf dich als Anführer. Du hast mit Abstand die meiste Festivalerfahrung, vielleicht jetzt eher so bei Rockfestivals und jetzt nicht unbedingt so Perukaville ist ja, ich weiß gar nicht, ist das exclusive überhaupt ein Elektrofestival oder gibt es da auch alles?
Ja, ich glaube, es ist halt, also ich weiß ja eh nicht, wie man diese Musikrichtung unterteilt. Also irgendwie ist es, der eine sagt Elektro, der nächste sagt Techno, der nächste sagt EDM, der nächste sagt Psychedelic Schranz, ich weiß es nicht. Also irgendwie,
Psychedelic Schranz.
Also keine Ahnung. Ich glaube, es ist quasi, also ich, ne, jetzt kommt schon mal ein bisschen ein bisschen persönlicher Geschmack durch und sagen mal so, ich freue mich riesig, dass wir aufs Perukaville gehen. Hätte ich mir ein Festival aussuchen dürfen, wäre es das Perukaville geworden. Nein, also aus musikalischen Gründen. Meiner Meinung nach hat das jetzt relativ wenig mit Musik zu tun. Anscheinend ist es, ich glaube, es ist quasi Instrumentenverbot. Ich glaube, das ist die Eingrenzung. Niemand, der da auftritt, darf ein Instrument spielen, dann kann man aufs Perukaville. Und dadurch ist es dann automatisch irgendwie Elektro oder Techno oder so. Weiß ich nicht. Also ich glaube, da gibt's alles von Goa irgendwie bis halt ne die typischen Steve Aoki, ich schmeiß dir eine Torte ins Gesicht, während ich dich anschreie Geschichten.
Ja, den also habe ich gerade gesehen.
Ich glaube, es ist EDM oder so. Ja, das ist der Langhaarige, der halt immer mit, der wo die immer Cake Me schmeißen und sich Kuchen ins Gesicht schmeißen lassen.
Es lohnt sich auf jeden Fall, sich das Line-Up mal durchzuschauen. Die sehen schon echt interessant aus teilweise, die Leute, die da auftreten, muss man sagen. Aber ja, wir sehen uns ab Freitagabend auf der Schranzbühne. So viel steht auf jeden Fall schon mal fest.
Ich werde das schon hinkriegen. Also ne, ich bin da der Veteran, dessen bin ich mir bewusst. Gleichzeitig in dem Szenario, wo wir da hochprozentig am Camp sitzen und uns Bier in den Ranzen schütten, kann man jetzt auch nicht so wahnsinnig viel falsch machen.
Also, nee, erstmal nicht, aber dann ja irgendwann. Es kommt ja dann so irgendwann, das wird ja genau das Szenario sein. Also wir werden total diese Comfortzone haben mit, okay, morgens ein bisschen streamen, gute Nachmittags, dann hat man vielleicht diese ein, zwei Videodrehs, die man dann abarbeiten muss. Das ist dann alles noch so durchgetaktet. Aber ich sag dir, ab 17 Uhr wird so dieser Moment kommen, wo alle sich angucken und so denken so, und jetzt? Also was passiert jetzt so? Geht man jetzt zu Philo auf die Stage und guckt sich den an oder zu Lorenz Büffel oder zu Roberto Blanco? Die sind alle da. Warte.
Ja, das werden ja so Fakes sein. Das werden ja, Lorenz Büffel, ist das nicht dieser Malle-Pop-Kollege?
Lorenz, ja, das ist dieser Malle-Dreh. Und ich sehe gerade wirklich, ey, hier ist ein Line-Up. Wir haben hier eine Reihe. Da haben wir links hier Ikimel, kennst du ja sehr wahrscheinlich auch, ne?
Nee.
Wirklich nicht.
Nee.
Ja, okay, das ist krass. Werde ich dir jetzt auch nicht beschreiben.
Actimel kenne ich.
Actimel ist super.
Actimel
größer. Ikimel ist auch auf jeden Fall ein guter Episodenname. Dann haben wir Lorenz Büffel. Dann haben wir Mia Julia. Absolut keine Ahnung, wer diese Frau ist. Und dann haben wir Roberto Blanco. Und die sind alle auf der Brainwash-Bühne.
Da wirst du mich, also wenn ich nicht am Campgelände bin, dann werde ich stampfen vor der Brainwash-Bühne. Da können wir uns schon mal noch einigen.
Da wird so Roberto Blanco aber mal aufs ganz, ganz krasseste wird da abgeschranzt. Ey, Echo Fresh kommt auch noch auf die Brainwash-Bühne, da bin ich ja beruhigt.
Wir machen uns da ein schönes Wochenende. Ich habe direkt mal eine Frage an dich, weil ich etwas an mir beobachtet habe und festgestellt habe und erstmal validieren möchte, ob das ein individuelles Ding ist oder ob du das auch hast. Wie formuliere ich das? Hast du eine festgelegte Reihenfolge des Abtrocknens nach dem Duschen?
Gute Frage, sehr gute Frage.
Ich habe an mir festgestellt, dass ich wie ein Autist, und ich habe das zufällig festgestellt, logischerweise, wie ein Autist, ich mache immer das Gleiche, von A bis Z, immer das Gleiche. Es gibt auch keinerlei Variation dazwischen in der Frage, in welcher Reihenfolge ich meine Körperteile abtrockne. Mir ist das im Fitnessstudio nach dem Duschen aufgefallen oder beim Abtrocknen. Und ich dachte, was bin ich für ein Mensch? Ist das normal? Also haben andere das auch?
Aber
oder
sag
ist das
mal
wirklich so ein autistischer Kick? Naja, also es beginnt immer mit einem minimalen Antrocknen des Kopfes. Also nicht komplett, aber auf einem Level so, dass nicht mehr die nassen Haare den Restkörper wieder nass machen, wenn man vorher den Restkörper trocken macht. Ne? Also so leichtes Antrocknen des Kopfes, ohne dass das Handtuch zu nass wird, damit du den Rest ja auch noch trocken kriegst. So. Also, ne, das ist schon relativ, da muss man schon differenzieren. Antrocknen des Kopfes, dann rechter Arm, dann linker Arm, dann Oberkörper, in der Regel erst Vorderseite, dann Rückseite, also erst Brust, Bauch, dann Seite, dann Rücken. Dann wechsle ich offensichtlich, komischerweise mache erst das linke Bein, mache dann das rechte Bein. Dann mache ich nochmal den Kopf, es sei denn, es ist Sommer. Also dann kommt quasi die finale Trocknung des Kopfes, es sei denn, es ist Sommer und warm und du lässt den Rest draußen Luft trocknen. Dann Sack, dann Arsch, dann Füße. Es gibt keine Variation. Ich habe wahrscheinlich seit 24 Jahren nicht mich anders abgetrocknet als so. Das ist mir aufgefallen. Ich dachte, ich habe mich da wirklich dabei beobachtet. Das war wie so eine Out-of-Body-Experience, dass ich so Vogelperspektive auf mich geguckt habe und so leicht kopfschüttelnd dachte, Junge, trau dich doch mal was. Mach doch mal rechtes Bein vorm linken Bein. Mach doch mal, also komm. Zeig doch mal, heute ist mal so ein Tag, weißt du? Ist es bei dir auch so oder bin ich das?
Ich habe jetzt erstmal das größte Problem, dass ich mega Angst davor habe, dass wenn ich jetzt das nächste Mal da aktiv drauf achte, dass ich es nicht so mache wie sonst. Weil ich bin mir eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, ich kann es dir nicht sagen, wie ich es mache. Ich glaube, es ist tatsächlich relativ ähnlich zu dir. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich es auch jedes Mal gleich mache. Nur wahrscheinlich mit dem einzigen Unterschied, meine Haare sind halt so kurz, ich gehe safe nicht zuerst auf Haare. So, weil die sind ja, mein Gott, die sind nass, ich gehe das erste Mal raus. So mit dem Schritt aus der Dusche raus ist so die erste Flüssigkeit, die es quasi anstrengend wäre, in den Haaren ist so weg. Aber ansonsten mach ich's, glaube ich, auch so, weil ich weiß nicht, irgendwie bin ich auch ein Fan davon, von diesen autistischen Automatismen, die man da irgendwie doch so mit sich zieht. Und mir wurde auch letztens immer gesagt, dass ich alles so extrem doll mache. Das ist aber auch so ein klassisches Männerding in dem Sinne. Da gibt's auch irgendwie so ein paar Meme-Videos dazu, dass ich mir einfach so, wenn ich mir mal das Gesicht eincreme, weil ich habe ja so, ich bin da sehr spezifisch, ich habe eine einzige Creme oder einen einzigen Typ Creme, den ich mir ins Gesicht haue. Das ist wirklich, wenn es UV-10 ist und ich weiß, ich bin 10 Stunden draußen, ist es Sonnencreme, aber auch nur die gegen Mallorca-Acke, weil ansonsten geht gar nicht. Und so diese wirklich sehr wasserbasierte Gesichtscreme. Und dann hat sich meine Freundin extrem drüber lustig gemacht, dass ich mir so aggressiv das Gesicht eincreme und alles immer so doll ist und das ist beim Abtrocknen genauso. Weil mir ist Geschwindigkeit auch wichtig, für mich ist das quasi ein Pitstop, ein erweiterter.
Ja.
Also so Handtuch trocken machen darf auch höchstens 10 Sekunden dauern, meiner Meinung nach. Und dann ist das Ding wieder weg. Aber ich werde für dich drauf achten und dir nächstes Mal ein Update geben, ob wir auch mal wieder da Brüder im Geiste sind beim Abtrocknen.
Ich bitte darum. Ich habe, wenn ich diese Auflistung hier in meinem Kopf durchgehe, dieses rechte Arm, linke Arm, da gibt's diesen herrlichen Schlager Vater Abraham. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Gott.
Vater Abraham hat 7 Söhne. 7 Söhne hatte Vater Abraham. Und sie aßen nichts und sie tranken nichts und sie hatten keine Sorgen.
Heilige Scheiße.
Ja, und dann kommt immer rechter Arm, linker Arm dazu. Vater Abraham. Also diejenigen, die das kennen, sorry, das wird jetzt ein schwieriger Tag für euch. Das Ding habt ihr drin. Mir ist das bei dir auch schon aufgefallen. Also vor allem, du machst ja manchmal so diesen, das ist auch wirklich, also leicht ekelhaft, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, ob du dir dann so Wasser in die Nase machst, aber du machst so einen Move, als würdest du dir so die Nase ausspülen. Und dann
ist das nicht
nimmst du
normal,
deine rechte
einmal wissen?
Nein, ist es nicht.
Nein?
Dann nimmst du deine rechte Pranke und drückst dir quasi ja das gegenüberliegende Nasenloch zu und reinigst da so ein bisschen. Junge, du machst das in einer Intensität, Alter. Der normale Mensch bricht sich das Jochbein und die Nasenscheidewand dabei. Du hämmerst auf deinem Nasenbein rum, so richtig mega aggressiv und dann schießt du das so raus aus der Nase. Und ich denke mal so, Junge, Alter, komm mal klar, was machst du da? Und du machst das mit einer völligen Normalität. Also offensichtlich ist es so, dass du solche Dinge mit sehr viel Nachdruck machst. Und ich bin gespannt. Ich würde dich gerne nochmal beim Abtrocknen beobachten. Ich kann mir vorstellen, dass du da auch so wirklich an die Grenze der Selbstverletzung gehst.
Ja, also das, was Arne da beschrieben hat, ist quasi die Nasendusche des kleinen Mannes, weil ich bin ja ein extremer Fan von Nasenduschen und würde eigentlich auch sagen, ich glaube, sie die Nasendusche ist, irgendwann, inzwischen wissen wir eigentlich alle, dass Leute, die keine Zahnseide benutzen, dass es ja krass ist. So, also krass dumm in dem Sinne, weil Zahnseide wirklich ein sehr wichtiges Produkt ist für die Zahnhygiene. So, und da Leute einfach massiv im Schrank pennen. Nasenduschen, würde ich sagen, sind so auf so einem B- bis C-Level Abstufung, glaube ich, auch mega gut für einen und das machen die wenigsten, weil ich mache das eigentlich immer, keine Ahnung, wenn du auch mal ein bisschen krank bist und du bist schon so in dieser Phase, wo es langsam besser wird, aber dich fuckt es irgendwie immer noch ab oder keine Ahnung, auch ich glaube für Allergiker ist das bestimmt OP und dann machst du dir mal schön, gibt es ja immer diese, ja, keine Ahnung, Geräte, die sehen auch immer ultra beschissen aus.
Die sehen
so diese
kleinen
Salzpäckchen
aus.
Mischt es dir da schön lauwarm an und haust dann halt in ein Loch rein, aus dem anderen kommst du wieder raus und danach fühlst du dich gut. So. Ich bin immer zu faul dafür. Das ist einfach Kacke. Und früher war ich ein super Popler, wirklich ein klasse Popler, hat mir Spaß gemacht. Ich popel nicht mehr so gerne. Und um diese Dinger auch mal rauszubekommen, das Gefühl zu haben, ich mache meine Nase jetzt einmal frei, ist es halt genau das. Es gibt 2 verschiedene Techniken. Du hast eine beschrieben. Entweder du machst wirklich, du hältst ein Nasenloch zu, nimmst dir Wasser in die Tellerhand und ziehst es dir halt rein durchs Nasenloch, um es danach, wie du es vorgemacht hast, aggressiv wieder rauszujeten. Es geht aber auch mit beidem, dass du in beide Nasenlöcher das Wasser komplett reinziehst, auch sehr super unter der Dusche und das dann danach komplett da rausjallerst. So, Problem ist, das ist auch einer der größten Streitpunkte in meiner Beziehung, ab und zu bleiben dann halt so ein paar Brocken im Waschbecken kleben. So, wenn man vielleicht danach nicht so gut wieder sauber macht, dann kann es gelegentlich mal passieren, dass dann so ein Kaventsmann, der dann aus dieser Nase, weil das ist eine sehr effektive Methode, dass der dann vielleicht im Waschbecken einmal da so, auch unglücklicher Winkel, dann ist der so ganz oben am Rand, weißt du? Und du machst immer diesen Klassiker, wie wenn man ins Waschbecken pisst, dass man danach einmal kurz mal mit dem Duschgel, mit dem Waschgel, das nimmt man so und dann macht es mit der Hand einmal mal so ein bisschen sauber, damit man sich besser fühlt und das Gefühl hat, so jetzt sind alle safe. Und das machst du ja genauso, und wenn dann oben am Rand noch so ein ordentlicher Popelbrocken ist, dann trocknet der danach so fies ein und dann kriegst du halt Stress. So, das ist der einzige Nachteil, würde ich sagen, bei der Methode.
Ganz liebe Grüße an alle, die sich über die Code-Episoden beschwert haben. Wir sind wieder da. Wir sind offiziell wieder bei körperlichen Exkrementen und Fäkalien.
Ja, aber hast du es nicht auch? Guck mal, ich habe jetzt gerade gelacht und habe gemerkt, mein Lachen war quasi so eine Schnellanalyse. Und ich habe gerade so gemerkt, ich habe gerade gescannt. Es hat sich auch, glaube ich, irgendwie so vernetzt tatsächlich mit meiner Birne gerade. Und ich sage dir, ich habe gerade mindestens 2,5 wesentliche Popel, habe ich gerade in der Nase. Und es fuckt mich total ab. Und alles in mir schreit, ich brauche jetzt einmal ein bisschen Wasser, damit ich halt wieder genau die Methode machen kann, damit frei ist.
Also anatomisch, medizinisch, in großen Anführungsstrichen, hast du wahrscheinlich einen Punkt. Im Sinne des menschlichen Miteinanders hast du keinen. Also, das ist wirklich, wenn überhaupt, ist das was du für dich machst, und dann gehört dazu, dass du alle Überbleibsel und Hinterlassenschaften da auch ordnungsgemäß wieder aufräumst. Ansonsten bin ich altmodisch. Nimm ein Taschentuch, Alter, und dann gib ordentlich Stoff, und von mir aus nimm den Zeigefinger durch das Taschentuch und schieb in die Nase und zieh das da so raus irgendwie. Also da bin ich alter weißer Mann, ey. Das Popeln hat sich aus gutem Grund etabliert. Das müssen wir nicht neu erfinden, bin ich ganz ehrlich.
Frage, ich habe eine Frage für dich. Was würdest du sagen, ist gesellschaftlich akzeptierter? Zwei Möglichkeiten. Sagen wir mal, weil Wildpinkeln ist ja eh wieder so ein Thema, gibt Leute, die da wirklich ganz, ganz allergisch reagieren. Ich finde, es gibt große Abstufungen bei Wildpinkeln und wo es natürlich mehr okay ist und wo es absolut gar nicht geht. Sagen wir mal so, wir haben auf der einen Seite ist es schon in der Stadt, aber du gibst dir auf jeden Fall Mühe und gehst so irgendwie, da ist vielleicht so ein bisschen Parkregion und du bist wirklich abgeschottet, dich sieht auch keiner, und gehst so relativ safe da kurz mal wild pinkeln. Oder du machst halt wirklich dieses hier klassisch Fußballer Podolski, das Popeln für den schnellen Mann, nämlich halt via Luftdruck das Ding aus einem Nasenloch rausschallern, und das machst du so einfach so auf der Straße. Was würdest du sagen, ist gesellschaftlich akzeptierter?
Das ist eine berechtigte Frage. Also ich glaube, Wildpinkeln sollte akzeptierter sein.
Finde ich auch.
Im richtigen Kontext ist es ja völlig egal, wenn ich auf einer Grünfläche irgendwo in so einen Rhododendron-Busch reingehe und da halt mitten einmal reinschiffe, ja mein Gott. Also ja, die lokalen Hasen finden das wahrscheinlich scheiße oder finden es total geil, weil sie denken, oh, hier ist ein paarungswilliger 37-Jähriger, den ich hier rieche, I don't know. So, aber das muss ja eigentlich okay sein, wenn du mich fragst, was glaube ich, was ist akzeptierter? Ich glaube schon, dass Wildpinkeln, weil man das meistens ja nicht so ganz so einsehbar macht, ne? Also diesen Poldi-Move, den machen die meisten Leute ja wirklich in einer Selbstverständlichkeit mitten im menschlichen Miteinander, wo ich sagen würde, ja, okay, ey, schwierig, ne? Also ich würde sagen, wenn du den Poldi-Schuss am gleichen Ort machen würdest, wo du wildpinkelst, fände ich beides gleich okay. Aber weil die Leute das Gefühl haben, du kannst auf einer handelsüblichen Wiese einfach lang gehen und so ein Ding da rausschießen, glaube ich, Wildpinkel tatsächlich akzeptierter, weil es ein bisschen unterm Radar fliegt. Man sieht es nicht so häufig, man ist nicht so häufig damit konfrontiert. Ausnahme selbstverständlich auf dem Fußballplatz. Wir sind uns einig, ein handelsüblicher deutscher Fußballplatz, nicht Kunstrasen, sondern Echtrasen, Naturrasen, der darf bis zu 20% im Prinzip aus Popeln bestehen. Finde ich in Ordnung, weil das ist so. Das gehört dazu, dass man irgendwie, nachdem man, keine Ahnung, einen krassen Zweikampf gewonnen hat, ist ja das Geilste. Ich weiß, du kannst damit nicht relaten, weil Defensiv-Zweikämpfe, ich bin mir nicht sicher, ob du mal einen geführt hast in deinem Leben.
Im Herrenbereich habe ich irgendwann damit angefangen.
Bestimmt hast du mal einen gemacht. Ey, es gibt doch nichts Geileres als im Fußball, auch wenn wir beide ja offensichtlich Offensiv-Corny-Chance waren, fand ich das unterschätzt, neben einem geilen Assist, fand ich das Geilste am Fußball, so, weiß ich nicht, 20, 30 Meter Sprint, Gegenspieler hinterher, Richtung eigene Hälfte und dann im besten Fall an der Außenlinie zum Mega-Grätsche ansetzen,
ja, und
Ball
so
vorher wegspitzeln.
So mit dem Fuß, ne?
Im besten Fall kriegst du ihn so, dass du noch so ein Pressball quasi verursachst und dadurch noch eigenen Einwurf hast. Digga, ich stehe an der Seite.
Nee, es gibt sogar die nächste
Stufe. Gefühl, ich bin Prime Messi. Oder du drückst dann so, er stolpert quasi über den Ball und du hast noch Ballbesitz, weil du den einklemmst. Und dann war ohne Scheiß.
Das ist
unglaublich.
Ja.
Unglaublich. Aber in dem Szenario, wo du ihn einfach nur in die Seiten, ins Seitenausspitz sitzt, merkst du, die Fans kommen, Alter, come on, Tegen ist defensiv da heute. Klammer auf, ausnahmsweise, kennen wir gar nicht von ihm. Dich dann hinstellen, die Stutzen hochziehen und dann, wumm, einen aus dem linken Nasenloch bolzen. Tell me something greater in human life.
Nee, es ist Hammer, ohne Scheiß. Deswegen, da habe ich irgendwann auch mal mit angefangen, weil ich dann auch mal so gemerkt habe, das war halt auch mal ganz geil, weil eigentlich war das auch immer so diese super leichte Methode, so zu tun, 100%. Als ob man Einsatz zeigt. Weil auch die Trainer haben sich immer so darauf aufgegeilt, deswegen irgendwann war meine Meta einfach so, weißt du was, das versuchst du zweimal im Spiel. Zweimal im Spiel setzt du halt dann als Stürmer, dann rennst du halt einmal mal zurück, man ist, also ich war ja auch halbwegs schnell, dann so, dann ziehst du da halt zurück, versuchst du halt einmal genau diesen Move zu machen und wenn es klappt, dann reicht ja diese eine Aktion und danach reden alle darüber, was ich für krassen Einsatz gezeigt habe und wie ich zurückgeackert habe und so weiter. Und das mache ich auch. Ich habe da aber auch relativ...
Vor allem die Dorfältesten am Spielfeldrand, die da mit ihren Gehstöcken da stehen und sagen, oh, der Funktor, heute ist der aber locker.
Ja, heute will der aber auch, ne? Ja, das war in den letzten Wochen war es anders, aber inzwischen ist das wirklich wieder gut. Ja, das war wirklich geil. Das war ohne Scheiße. Aber ansonsten, mit der Defensive ist ja auch, ich meine, hier, wir lieben und kennen ihn natürlich. Ein, zwei Anekdoten gab es ja auch immer wieder. René Vogel, unser ehemaliger Mitspieler in der Jugend.
Der Vögli.
Ja, Grätzli. Der hat immer so geredet, Mann, was war da los?
Ich weiß es
alles
nicht.
So verliebt.
Also ich hab wirklich,
ich bin der Vögli.
Ich habe großes Verständnis für individuelle Gruß- und Verabschiedungsfloskeln. Da bin ich wirklich, da bin ich extremst liberal und freue mich über Leute, die da ihren eigenen Weg gehen. Aber bei Ja Grätzlö zur Begrüßung ist wirklich
ja,
vorbei.
Grätzlö, also,
vor allem, er hat es ja auch geschrieben, ne? G-R-E-E-E-Z-L-Ü und an Tagen, wo er besonders gute Laune hatte, mit mehreren Üs.
Das ist ganz
also,
krank.
Der hatte noch Abstufungen im Grätzlö.
Ja, und worauf ich hinaus will, ist, es gibt ja so Leute, halt so Marc van Bommel-Style, die jetzt auch einfach mal gesagt haben, so komm, ich setze jetzt mal ein Zeichen oder ich bin jetzt gerade sauer, jetzt, keine Ahnung, mache ich halt einfach mal ein Foul. So, ich unterbreche jetzt mal kurz das Spiel, ein bisschen doller. Und das habe ich ein einziges Mal gemacht bei uns im Treubunder Training und es hat halt René Vogel getroffen, weil ich wirklich, da war ich halt so besonders sauer, weil René Vogel war auch so, ich sag mal, er war wirklich ein sehr, sehr unterdurchschnittlicher Fußballer. Also er war so einer, der in der Hackorder in unserer Mannschaft jetzt schon relativ weit unten war, so ein solider Arbeiter, der hat sich mal Mühe gegeben, so Trainersliebling, leider halt nicht wahnsinnig talentiert und dann war ich im Training einmal so sauer und dann war es wahrscheinlich auch noch so, keine Ahnung, habe ich einen Zweikampf gegen ihn verloren oder so und das war dann mein Tiltpunkt, wo ich dachte, mir reicht's, jetzt setze ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Zeichen und den haue ich jetzt um, den Bruder. Und dann habe ich ihn schwer verletzt. Also ich habe ihn wirklich, ich habe den Mann umgetreten und der war danach, glaube ich, monatelang raus. Ich habe ihm komplett die Bänder alle durchgejagt. Das tat mir echt ein bisschen leid.
Ein großes Sorry auch von meiner stellvertretenden Stelle hier im Nachhinein an den Vögli, falls du es zuhörst. Du bist und bleibst eine absolute Legende.
Ach, das auf jeden Fall.
Ich habe keine Million-Dollar-Idee für dich, glaube ich. Ich habe auch eine kleine, aber ich glaube, so eine 350k-Idee habe ich. Wärst du bereit?
Ja, da bin ich jetzt aber mal gespannt. 350k ist ja für unsere Verhältnisse eigentlich wirklich gar nichts. Wir rotzen ja die Million-Dollar-Idee sowas von raus, aber ich bin gespannt.
Ist so eine moderate Idee, aber ich glaube, relativ easy umsetzbar und du hast einen Markt dafür, der nicht gigantisch ist, aber der ausreicht, dass wir relativ schnell damit einfach so ein bisschen freie Liquidität für uns beschaffen können, nennen wir es mal so. Geht ein bisschen im Anschluss an das Parfum oder Parfüm oder Eau de Cologne oder Eau de Toilette-Thema, was wir vor 3, 4, 5 Episoden hatten. Ich möchte, dass wir die Ingenieure, glaube ich, braucht es vielleicht oder vielleicht so Maschinenbauer im zweiten Semester oder so. Ich glaube, es ist wirklich nicht so komplex. Ich möchte Shazam für Parfum. Ich möchte in der Lage sein, dass wenn ich durch die Innenstadt gehe und mir kommt jemand entgegen oder geht an mir vorbei und ich habe irgendwie das Gefühl, oh, der Bray riecht gut oder die Brayen riecht, das riecht toll. Ich möchte wissen, was das ist. Wir sind uns ja einig. Es gibt sehr wenig Szenarien, in denen du hingehst und sagst,
Nachfrage ey
Bruder,
ist weird,
boah, du riechst fantastisch. Kannst du mir mal sagen, was das für ein Parfüm ist? Klammer auf, ich fände die Welt schön, aber wir leben nicht in dieser Welt. Es wird zu 90% eine sehr weirde Situation sein, die daraus entsteht. Das heißt Shazam für Parfüm. Im Prinzip ein kleines Device oder idealerweise natürlich ein kleiner Anschluss, ein Duftsensor an deinem Smartphone, sodass du wahrscheinlich musst du, damit es schnell genug ist, man kennt es vom Musik-Shazam quasi, du musst den wahrscheinlich ein bisschen verfolgen. Also du müsstest wahrscheinlich erstmal identifizieren, wer ist der Bre, der so gut riecht, das schafft man meistens noch. Dann musst du dich wahrscheinlich einmal umdrehen, dein Handy rausholen, die Shazam-Taste drücken und so ein bisschen hinter ihm hergehen und dann ist schon entscheidend fürs Produkt, wie weit der Radius ist, ne? Also es sollte nicht nötig sein, ihm das Ding an den Hals zu halten, so, sondern ich muss halt irgendwie so im 1 bis 2 Meter Abstand hinter ihm hergehen können, dann so ein bisschen das Handy in seine Richtung halten, drücken und dann spuckt er mir aus, David Beckham, 2007er Jahrgang, gibt's bei Douglas gerade für 42,99.
Ja. Let's go. Ich weiß gar nicht, ob das nur eine 350k ist, ehrlich gesagt. Die hört sich schon wieder verdammt gut an, weil es ist doch, der Need ist da. Es wäre wirklich sehr, sehr, sehr geil. Es wäre eine kleine Revolution. Einziges Problem ist, glaube ich, ich sehe den Drittanbietermarkt, sehe ich wieder sehr explodieren, weil sobald diese Technologie da ist, vor allen Dingen in Kombination mit Smartphones, wird es ja so viele Apps geben, die das ganze Prinzip vielleicht so ein bisschen abstrahieren wollen auf andere Ebenen. Dann wird es die App geben, die heißt Furzscore. Da können die Leute reinfurzen. Dann hast du da irgendwie ein Durchschnittsranking. Ja. Dann gibt es den ekelhaftesten, der dir dann irgendwie im Durchschnitt eine 8,7 da irgendwie rausknallt aus dem Arschloch. Sowas wird ja auch passieren. Das wird vielleicht, aber es ist ja eigentlich auch kein Problem und macht trotzdem die Idee und das Patent dahinter, was du ja machen willst, vielleicht sogar noch wertvoller.
Ich finde das richtig toll, weil ich hatte das letztens wieder. Die meisten Million-Dollar-Ideas entstehen ja aus so einem persönlichen Bedarf heraus. Das sind die großen Gründergeschichten dieser Welt. So wird es auch bei uns eines Tages sein. Und ich bin irgendwo durch die Innenstadt gelatscht hier in Düsseldorf, glaube ich, und es roch wirklich jemand so auffallend gut. Also man hat das ja manchmal, dass du so einen Sniff nimmst und irgendwie denkst so, oh, irgendwie nice. Aber in dem Fall hatte ich wirklich, also du wirst das Buch nicht gelesen haben wahrscheinlich, aber hier das Parfum von Patrick Süskind.
Haben wir uns doch schon darüber unterhalten.
Ach doch, stimmt, haben wir.
Wir werden
stimmt,
dement wirklich, vor 3 Wochen oder so war das. Ich habe Film, das Buch, alles.
Ist 3 Wochen her. Ja, ich habe mich gefühlt wie Jean-Baptiste Grenouille, der einfach an so einem Bre vorbeiläuft und sofort so ein Näschen hat und denkt, wow, das ist der Duft. Das ist wirklich der Duft und auch einer, den ich bei mir gesehen hätte, weil man kennt ja so gute Düfte, wo man sagt, boah, es riecht fantastisch, aber bin ich nicht, glaube ich, passt nicht zu mir irgendwie oder zu meinem Selbstbild, aber den, boah, ich hätte den Volley nehmen können. Ich habe gerade ein gutes Parfum, deswegen ist eigentlich, habe ich nicht so einen Need, aber ich bin da wirklich dran vorbeigelaufen und da war ich wirklich kurz davor zu sagen, Kollege, ich tipp dir auf die Schulter, sag, kannst du mal kurz Kopfhörer rausnehmen und sag, Bruder, sorry, ey, keine Ahnung, label mich als Creep. Aber Junge, riechst du geil. Würdest du mir sagen, was du für ein Parfum hast? Ich war kurz davor. Ich habe es nicht gemacht. Hätte ich Shazam für Parfum, wäre ich jetzt ein besser riechender Mann wahrscheinlich.
Ja, es ist geil. Also ich finde es gut, ich unterstütze es. Das Problem ist aber, ich kann da halt nicht mit finaler Leidenschaft irgendwie dran teilnehmen, weil ich bin ja sehr genervt vom Leben oder auch teilweise gebufft, weil meine Nase halt nicht so gut funktioniert. Das hat Vor- und Nachteile. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt zu den ersten 15 Minuten der Episode,
ich wollte
dass meine
gerade
Nase
so
nicht mehr so gut funktioniert. So, da könnte man jetzt natürlich, wenn man Aluhut sich mal baut, könnte das ein Thema sein. Ich denke, das war von Anfang an so und bei mir ist es mit Parfum ja das Ding, ich benutze es schon, auch selber, nicht so mega häufig, weil ich riech's gefühlt kaum, es ist so wie sich am Rücken tätowieren lassen, bringt mir gefühlt nicht so richtig was, obwohl ich es irgendwie trotzdem machen muss demnächst mal, weil es langsam echt affig aussieht und ja, bei mir, auch bei anderen Menschen, es ist eigentlich, es gibt so diesen ganz, ganz, ganz kleinen Punkt, wo es dann quasi optimal ist, wo ich es rieche und ich es wertschätze. Ansonsten ist es eigentlich fast so, wenn ich Parfum richtig doll wahrnehme, dann ist es schon zu penetrant. Weil wenn ich es mit meinem nicht funktionierenden Riechkolben dann wirklich so ganz intensiv habe, dann sind das halt die Leute, das fällt mir vor allen Dingen jetzt immer, wenn ich hier irgendwie bei so Influencer-Events oder so jetzt mal unterwegs war, die sind alle dann wirklich, die übertreiben viel zu doll. Die haben dann das Marc Gebauer 750-Euro-Ding drauf, haben sich da 10 Sprüher wie Jeremy Fragrance Prime da drauf geknallt. Also das ist zu viel. Aber ansonsten unterstütze ich es trotzdem.
Okay, das heißt Co-Gründer, aber operative Arbeit liegt wahrscheinlich
operativ
bei mir.
Operativ musste mich rausnehmen.
Okay, fair. Trotzdem vielen Dank. Ja. Warst du schon mal, Frage, ich habe nämlich noch ein Thema mitgebracht, warst du schon mal in Roermond in Holland, in diesem Shopping-Outlet? Ansonsten muss ich dir davon gleich erzählen.
Ich war schon mal da.
Alter, ich war da jetzt am letzten Wochenende. Wir haben uns mal ein Wochenende freigenommen, weil irgendwie mal so ein bisschen mal raus und ich wollte irgendwie ein paar Tagesausflüge machen, haben wir auch gemacht und so. Und wir waren erst in Venlo, da hattest du mir, glaube ich, von berichtet, meine ich, oder irgendwie so. Ich habe das irgendwie aufgeschnappt. So, also ein bisschen kleinere Stadt. Wir sind ja hier in Düsseldorf wirklich sehr dicht an der holländischen Grenze und wir sind da, keine Ahnung, eine Stunde oder so hingefahren und waren in so einem kleinen Örtchen, Venlo, so ein, ja, ehrlicherweise auch ein bisschen deutscher Touri-Ort irgendwie. aber ganz süß, so auf cute. Also relativ süße Innenstadt, so Altstadt, kannst du ein bisschen, ne, die Läden abklappern, die holländischen Läden, die zumindest mal ein bisschen, zumindest mal anders heißen als die deutschen, auch wenn die gleichen Klamotten drin liegen, aber es fühlt sich ja irgendwie ein bisschen anders an. So, das war irgendwie ganz schön. Und dann hatten wir noch Zeit und haben gedacht, ey komm, dann fahren wir mal in dieses berühmt-berüchtigte Roermond auf dem Rückweg, fahren so einen kleinen Schlenker und fahren dann wieder nach Hause und sind in dieses Shopping-Outlet gefahren. Also für die, die das nicht kennen, weil man nicht aus der Gegend kommt, das ist, im Prinzip ist das eine Stadt, die aus nichts anderem besteht, außer verschiedenen so Shoppingstätten. Es gibt eine, die ist eher so für Möbel, Interior und keine Ahnung, Wohnen und hast du nicht gesehen. Und wir waren in diesem berüchtigten Mode-Outlet, Outlet in großen Klammern, weil eigentlich ist ja nicht viel geoutletet gefühlt. Aber da haben dann halt vor allem diese ganzen Bonzenmarken, also weiß ich nicht, Gucci und Dolce & Gabbana und hast du nicht gesehen, haben da alle ihre Läden. Aber auch die Klassiker Adidas, Nike, North Face, keine Ahnung, so die üblichen Läden halt. Mehr oder weniger 70% der, weiß ich nicht, der Modeläden, die euch jetzt einfallen, wenn ihr, oder der Marken, nicht der Modeläden, aber der Marken, die einem einfallen, die haben da halt irgendwie so eine Hütte, wenn du so willst, ne? Und dann fahren wir in so ein riesen Parkhaus rein und ich dachte beim Hinfahren schon, es war ein Freitag zum Glück, also zum Glück sind wir nicht samstags hingefahren und dachte schon, Alter, ey, für Freitag irgendwie früh nachmittags ist hier aber schon, ist ein bisschen was los, so, ne? Und dann fahren wir da rein, gehen durch dieses Treppenhaus quasi in eine Stadt rein. Ich dachte, ich guck nicht richtig, Alter. Ich bin in einer Rollercoaster Tycoon Fake Welt gelandet. Ja, ja. Das ist ja, was ist das? Also wie sieht das da aus? Diese ganzen, da sind so Fake-Häuserfassaden, die halt völlig unecht aussehen. Oben sind überall so Fake-Fenster drin, dann sind so Fake-Blumen natürlich davor. Dann machen die so ganz komischer Vibe, dann hängen wie bei irgendwie in irgendwelchen dystopischen Filmen oder bei Big Brother oder bei George Orwell oder so. Also 1984-Style hängen so kleine Lautsprecher, die dann raus in die Fußgängerzone gerichtet sind, damit man sich irgendwie, damit es sich gemütlich anfühlt und so. Dann gibt es überall so Fake-Spots, wo man irgendwie so Fotos machen kann. Und dann hast du da einen Laden nach dem anderen und dazwischen irgendwie Fressbuden. Und du fühlst, ich habe mich wirklich die ganze Zeit gefühlt, als hätte jemand so mich mit dem Mauscursor genommen, so hochgehoben. Und dann wie ich bei Rollercoaster Tycoon damals, mich auf diese Straße gesetzt und so gesagt, so, Jetzt geh einkaufen und dann gehst du fressen und dann gehst du zwischendurch nochmal pissen und dann gehst du nochmal einkaufen, dann gehst du nochmal fressen und dann setz dich ins Auto und verpiss dich. Also ich hatte wirklich das Gefühl, wo bin ich hier? Wie in so einem Western, wenn die irgendwie so mitten in der Wüste so eine Fake-Stadt mit so einem Fake-Saloon aufbauen. Also ging es dir ähnlich? Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass, also ich bin in einem Computerspiel, ich bin in einer Simulation gewesen.
Ja, bei mir war das ja, ich bin, glaube ich, wir sind da, als wir letztens da irgendwann mal, ist ja auch schon wieder ein paar Monate her, kurz irgendwie hier auch vom Holland-Urlaub da, 3, 4, 5 Tage und dann auf dem Rückweg da nochmal vorbeigeschaut. Bei mir war, ach, es hat mich so viel sauer gemacht da. Also ich finde dieses Prinzip, das schon erstmal ist ja sehr, sehr clever gemacht, muss man sagen. So dieses kleine Stadtszenario soll ja auch, ne, natürlich dafür sorgen, dass man sich ein bisschen wohler fühlt, als jetzt klassisch in so einer riesen Mall oder irgendwas. Das hat schon irgendwie alles seinen Charme. Dann natürlich auch mit den Fressbuden da immer wieder zwischendrin, dass du da theoretisch den ganzen Tag verbringen kannst. Das ist ja das Prinzip, funktioniert alles gut. Aber mich haben da so viele Sachen sauer gemacht. Also erstmal war ich ja da mit eigentlich einem einzigen Grund. Also erstmal ist ja jetzt wieder dieses ganze Konsumthema, kann man ja Freund sein oder Feind. Tendenziell sollte man wahrscheinlich da eher Feind von sein, wobei es natürlich auch okay ist, da hinzufahren und sich mal was zu gönnen oder sich ein, zwei geile Sachen oder ein bisschen sparen zu wollen, irgendwas. Ist ja alles in Ordnung. Ich wollte eine einzige Sachen haben und das war den Birkenstock Outlet Store zu besuchen und mir da endlich ein paar Birkenstocks zu ziehen. Natürlich war genau das eine Modell, diese guten Arizonas, die vegan sind, war in meiner Größe absolut gar nicht mehr vorhanden. Es hat mich unglaublich sauer gemacht. Es hat mich unfassbar sauer gemacht, auf diesen Parkplatz zu fahren, was eine Odyssee war, bis du 20 Minuten gebraucht hast, um einen Parkplatz zu finden. Es hat mich sauer gemacht, da hinzugehen. Diese 400 Meter, wo dir schon da diese ganzen Idioten da entgegenkommen mit den ganzen Taschen. Und ich bin da echt, das war schon wieder People-Hating, was ich da gemacht habe. Da kommen dir da die Dullis entgegen, die dann da, keine Ahnung, 8 Tüten haben und sich dann da einmal was gegönnt haben von Ralph Lauren oder von Tommy Hilfiger. Und ich da schon wieder, also wirklich diese intrusive Thoughts, die da rausgekommen sind, mal kurz davor mal auszusprechen, so, ja, das bringt ja auch nichts, so. Aber naja, ja, weiß ich nicht. Also ich würde gerne mal wissen, wie jetzt die tatsächliche Shopping-Experience für dich war und auch mit welchem Ziel du da warst und was du erreicht hast. Weil für mich war das, also ich sag ehrlich, das war 0,5 von 10. Das war eine horrific Experience für mich.
Ja, das kann ich verstehen. Für mich war es am Ende war es eine 9 von 10, weil ich die Experience geil fand. Also ich habe es geschafft, mich in ein Mindset zu bringen und Leonie genauso, dass man das als Bewusstseinserweiterung labelt für sich, als Erfahrung und nicht das bewertet, wie es ist. Ne? Also du hast ja diese Momente, wo du denkst so, ja okay, ist beschissen hier. Aber manchmal kann ja auch beschissen total geil sein, weil du das Gefühl hast, ey, das ist wirklich eine Core-Memory, die hier gerade entstanden ist. Ich werde mich Jahre, wenn nicht mein Leben lang, an diesen Nachmittag erinnern, wie so ein scheiß kleines Computerwesen in so eine Welt geschmissen wurde und die ganze Zeit das Gefühl hatte, ach du heilige Scheiße, wo bin ich hier gelandet? Und das fand ich geil, das konnte ich sehr appreciaten und war am Ende total happy, als wir nach Hause gefahren sind, weil ich dachte so, wow, also es ist wirklich so, wir waren da vielleicht, weiß ich nicht, zwei vielleicht oder so und sind da wieder gefahren und saßen im Auto und waren so, was war das? So, aber irgendwie war es halt total geil. Deswegen. Gekauft habe ich am Ende, also ich wollte eigentlich, ich hatte gar nicht so ein richtiges Ziel, so, sondern ich wollte, bin halt natürlich gelockt worden von dem Begriff Outlet. So, was denken Dullis wie wir unter Outlet? Mega Rabatte.
Ja.
Es wird alles so günstig sein. Ich werde mir da die neuen Adidas-Sneaker für 3,80 Mark werde ich mir shoppen. Ich werde mit 19 Tüten nach Hause gehen, 150 Euro ausgegeben haben und 9000 Euro gespart haben. Das ist ja die Erwartung, mit der Menschen in ein Outlet fahren. Also was mich gar nicht interessiert natürlich sind diese ganzen scheiß Gucci-Läden und so. Also mal abgesehen davon, dass ich affektierte Scheiße, sehen die Sachen einfach noch scheiße aus. Also das verstehe ich gar nicht, aber okay.
Darauf wollte ich ein bisschen hinaus. Ich finde dieses Prinzip, sich etwas dann zu holen, irgendwie dann so Outlet-mäßig, was man sich eigentlich halt, wo man eigentlich ja weiß, ich kann mir das nicht leisten. Aber dann fährt man aber dahin zu so einem Outlet, um dann halt, keine Ahnung, dann doch dieses eine Gucci-Piece zu besitzen. Und da ziehe ich mir dann halt ein T-Shirt, was dann 170 statt 400 kostet und dann besitze ich das so. Ich finde dieses Prinzip, finde ich einfach ultimativ dumm. So, ja, deswegen, also da sage ich halt auch, diese Sachen sind dann halt einfach raus, die sind kein Thema.
Ja, ich wollte halt einfach mal in diese klassischen Sportläden, ich wollte mal bei Adidas rein, ich wollte mal bei Puma rein, ich wollte sehr dringend zu Birkenstock, war ich auch drin. Turns out, Outlet bei Birkenstock heißt eigentlich nur, die Sachen kosten nicht 120, sondern 116,85. Ja, und wir haben die Größen 32 bis 35 und ab 58. Und dazwischen kannst du halt alles vergessen, es gibt einfach nichts. Also Menschen mit durchschnittlicher, halbwegs in der Norm sich befindlicher Konfektionsgröße, keine Chance. Auch in den ganzen Klamottenläden. Es gibt halt S, es gibt XS, es gibt XXL. Vielen Dank. So, alles dazwischen gibt's halt nicht. Also offensichtlich ist das ja eher ein, weiß ich nicht, alte Kollektion, Restpostenverkauf und das wird dann natürlich irgendwie rabattiert, weil sonst kauft's halt auch kein Schwein mehr. Also meine Erfahrung war zumindest dieses Gefühl von geil, ich kann da ein paar richtig geile Sachen irgendwie shoppen, die vielleicht nicht mehr brand new sind, so was die Kollektion angeht, aber die halt nice aussehen und halt dafür deutlich günstiger sind. Das war jetzt nicht so, das war zumindest nicht meine Erfahrung, weil es vor allem die Größen dann nicht mehr gibt und so. Aber ich bin am Ende tatsächlich mit der ersten und bisher, ich habe sie gerade an und bisher ist es eine, Revolution ist ein großes Wort, aber es ist eine, ich habe das Gefühl, es ist eine neue Phase meines Lebens eingeleitet. Ich habe eine Levi's-Hose oder Levi's oder wie auch immer man das nennen möchte. Ich war in diesem Levi's-Store.
Das finde ich aber nicht schlecht.
Richtig geil, Mann. Also ich wollte eigentlich, ich hatte jetzt nicht ein konkretes Ziel, aber ich brauchte mal so ein paar Jeans. Ich habe nicht mehr viele Jeans. Also eigentlich wollte ich in erster Linie Hosen und ich wollte einen Cardigan oder so eine Jacke, die man halt jetzt so überwerfen kann, die kein richtiger Pulli ist, weil kein Bock immer aus- und anzuziehen und Tick zu warm und so. Aber T-Shirt manchmal abends zu kalt, so eine Überwurfjacke. Habe ich nicht gefunden, aber Hosen habe ich wirklich einige anprobiert, auch schon in Venlo, in dem ersten Ort. Und dann bin ich in diesen Levi's Store rein, wo du normalerweise kriegst mich da nicht rein, weil ich gehe in diesen Store und denk so, ja, Bro, also, ihr habt jetzt 600 verschiedene Hosen. Wie? Wie in Gottes Namen erwartet ihr, dass ich mich jetzt entscheiden kann? Wie soll es gehen? Wie? So. Und dann heißen die Dinger ja auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, gerade, unten eng oder baggy, sondern die heißen dann, keine Ahnung, Concept Miami Vice Dread Long Butterfly Cut. Und du denkst so, ja. Was ist das jetzt? Also, ist die jetzt breit? Ist die jetzt eng? I don't know. Also so, mir hätten weniger Informationen, hätten mir geholfen. Aber muss ich auch riesen Shoutout geben an meine deutlich bessere Hälfte, die hat so Rucksack aufgehabt, die hat bei so Shopping für mich, hat die mich so im Rucksack, die geht rein in den Laden, wir gehen in den gleichen Laden, das wirst du auch kennen, man kennt es, das ist einfach so. Das
oder lässt du dir so richtig so Sachen geben wie so eine Mama, aber gone right,
naja,
also wie so damals mit ja so, Mutti einkaufen gehen.
Genau, so ähnlich, aber im Prinzip gehst du ja in den Laden, beide gucken durch, ich stelle fest, hier gibt's nichts für mich, Leonie guckt einmal durch. Braucht 3 Minuten, findet 58 Sachen, die ich total geil finde. Die ich einfach, die waren bei mir nicht da. Also, so, die waren durchsichtig, die hatten Tarnumhang an von Harry Potter. I don't know. Also so ganz komisch. Und die geht dann halt in diesen Laden, die kann sich da relativ schnell orientieren. kann dann schon im gefalteten Zustand bewerten, ob die Waschung der Hose das ist, was ich suche, was ich für mich vollständig unmöglich wäre. So, ich war zum Glück halbwegs eingegrenzt, weil ich wollte eine helle Jeans. Weil ich habe eine dunkle Jeans und eine schwarze Jeans, aber ich wollte so eine helle Jeans. So. Das heißt, dann guckst du schon mal in eine Richtung. Ich weiß schon auch, ich bin nicht mehr im, also Hater würden jetzt sagen, und da würde ich dich einschließen, ich war nie in der Konstitution, aber ich bin nicht mehr in der Phase der Skinny Jeans. Die sind auch, glaube ich, aktuell nicht
up-to-date. Nee, nicht die up sollte man nicht machen aktuell. So. Die kommen safe wieder in ein, zwei Jahren, aber...
Ja, nicht für mich. Nicht für mich, kann ich dir sagen. So. Ich mag auch diese Hardcore-Baggies nicht. Ich bin gerade in so einem Straight-Cut. Das finde ich, sieht ganz nice aus. So ein bisschen weiter, aber nicht zu weit. So. Deswegen, es war relativ klar eingegrenzt und dann hat Leonie da so ein paar rausgeholt. In 17 verschiedenen Größen natürlich, weil kein Mensch diese scheiß Größen versteht. So 33, 32 ist meistens meins oder irgendwie sowas. Dann ziehe ich eine 33, 32 an, die passt, aber gefällt mir irgendwie nicht. Ziehe ich die andere 33, 32 an, hast das Gefühl, 9 Nummern zu klein. Also ne, da gibt es auch offensichtlich gibt's da keinerlei Stringenz sozusagen. Aber hab dann eine gefunden und die war jetzt ein bisschen rabattiert, jetzt nicht wahnsinnig günstig, aber es ist eine Revolution im Vergleich dazu, wenn du dir normale Jeans in so, ich bin jetzt auch nicht mehr im H&M-Zeitalter, wo du für 19 Euro eine kaufst, aber wahrscheinlich so Zara Man für 40 oder so, war vorher wahrscheinlich so die Meta für mich, mir eine Jeans zu holen. Und jetzt habe ich eine Levi's Jeans und ich sag's dir, es ist eine andere Welt. Die schmiegt sich an meine Haut, die sitzt perfekt, die ist so ein bisschen elastisch, aber nicht zu doll. Also ich werde wahrscheinlich nie wieder Non-Levi's Jeans kaufen erstmal.
Oh, das ist krass, das macht dich so erwachsen, weil da habe ich auch gerade so, drüber nachgedacht. Heftig. Ich habe, glaube ich, wirklich noch nie in meinem Leben eine gute Jeans besessen. Noch nie.
Ja.
Noch nie eine Levi's, noch nie auch irgendwie eine Wrangler, gibt's das auch noch?
Ein Wrangler,
nicht,
ja, die waren
nicht
auch
nicht Wrangler,
daneben,
immer
ja.
So der kleine eingeschränkte Bruder gewesen von Levi's. Nie. Also wirklich, wie du es beschrieben hast, entweder natürlich die H&M-Zeiten, ich glaube die einzigen Jeans, die ich jetzt noch besitze, sind wirklich exklusiv von Zara, wobei ich immer das Gefühl habe, dass tatsächlich so gerade was Hosen angeht, ist das irgendwie sehr kompatibel mit mir, die passen eigentlich immer ganz gut, aber an sich bin ich da wirklich, bin ich Fan von. Ich finde das ja auch geil, weil gerade bei Jeans könnten wir jetzt spontan Lebensstil machen, wie viele Jeans braucht man überhaupt und ich sehe das eigentlich genauso wie du. Im Prinzip brauchst du eine helle, du brauchst eine etwas dunklere, nimm meinetwegen noch eine schwarze und dann bist du ja auch durch mit dem Thema. Und dann wieder zu sagen, entgegen dieses scheiß Konsumluxus von diesen ganzen Affen da in Roermond, zu sagen, ich gönne mir dann halt dann meine drei Jeans, die ich besitze, die sind dann halt auch von Levi's und die sind geil. So, das ist ja sehr nice. Das ist ein sehr, sehr nices Prinzip.
100%. Wie stehen wir dazu? Frage, weil ich würde das gerne machen. Ich könnte das auch machen, aber ich mache es nicht und ich verstehe nicht ganz, warum ich es nicht mache, weil sich es irgendwie doch komisch anfühlt. Wie stehen wir zum Thema Jeans auf Vorrat kaufen? Also wir wissen ja, es ist relativ schwer, eine passende Jeans für sich zu finden. Es gilt auch für Pullis und so, aber bei Jeans ist es besonders schwierig. So, jetzt habe ich ja hier ein Modell gefunden, was ich liebe. Es ist optisch schön, es hat Qualität. Es war jetzt nicht wahnsinnig teuer, jetzt nicht super günstig, aber es war in Ordnung. Also es war zweistellig noch im Preis. So, insofern,
das geht ja sogar
jetzt keine 150 Euro bezahlt, genau. Also auch nur noch knapp zweistellig, fairerweise, hat irgendwie 90 Euro oder so gekostet. Aber völlig okay. So, die passt mir perfekt. Wir wissen trotzdem, die wird in, keine Ahnung, weil sie eine gute ist, 2-3 Jahren wahrscheinlich irgendwie durch sein. Oder ich werde mir Kaffee rüberschütten oder Rotwein oder irgendwie wird sie durch sein. Ich könnte jetzt, das würde mir meine Situation dankbarerweise ermöglichen, ich könnte jetzt nochmal nach Roermond fahren oder wenn ich da das nächste Mal bin, könnte mir noch einmal oder vielleicht sogar zweimal diese Jeans kaufen und sie irgendwo hinten in den Schrank legen und irgendwann, wenn dann die erste durch ist, könnte ich mir die nächste nehmen. Vorausgesetzt, ich bin dann nicht adipös geworden oder, weiß ich nicht, extrem zu dünn. Zweiteres, sagen wir mal so, können wir ausschließen, fairerweise. So. Also vorausgesetzt, die würde mir dann noch passen. Hätte ich dann einfach nochmal die für mich perfekte Jeans. Wieso mache ich es nicht? Warum machst du das? Würdest du das machen? Nee, kennst du Leute, die das machen? Wie stehst du dazu?
Mann, ich bin doch so unvernünftig, was sowas angeht. Ich habe mir auch noch nie dieses hier antizyklisch saisonal Sachen gekauft, dass man ja jetzt theoretisch eigentlich im Sommer im Frühling müsstest du dir Wintersachen kaufen und so weiter, diese Scheiße, weil es dann auch wirklich günstig ist und so weiter, habe ich noch nie gemacht. Sowas würde ich auch nie machen. Ich kaufe immer nur nach Bedarf, obwohl du eigentlich recht hast. Ich meine, theoretisch ja sogar, es gibt's bei Levi's nicht sogar irgendwie so ein Claim, also gut, dass die jetzt das ganze Leben lang hält, ist natürlich Quatsch, aber an sich halten die ja wirklich schon sehr lange, deswegen da die Halbwertszeit abzuschätzen ist schwer und dann war natürlich auch der größte Punkt, den hast du ja eigentlich schon ganz gut erklärt, also mein größter Einwand wäre halt, ist das deine finale Form? So, Ich habe auch schon mal den Fehler gemacht, mir mal zu einem Zeitpunkt, wo es total dumm war, davon auszugehen, dass das der ist, der bleibt, mir irgendwie ein, zwei Sachen zu viel zu kaufen, was dann halt ein Jahr später keinen Sinn mehr gemacht hat. Deswegen, das müsstest du so bedenken. Du bist jetzt ja nicht irgendwie der Bodybuilder, der ständig hier 10 Kilo weniger, 10 Kilo mehr, weil er sich zwischen Cut und Bulk irgendwie da immer wieder hin und her cycelt. Deswegen, das müsstest du dir schon nochmal überlegen, ob du sagst, wie realistisch ist es, dass ich in einem Jahr vielleicht da irgendwie nochmal ein bisschen 3 weniger oder 3 mehr habe, weil das wäre dann auch sehr, sehr ärgerlich, muss man sagen.
Ja, das ist wahrscheinlich das Ding. Ich, ehrlicherweise, gerade bei mir so an den Beinen, das verzeiht ja viel. Also wenn ich jetzt 3 Kilo weniger Hüftgold habe, dann passt mir trotzdem in der Regel noch die gleiche Hose. Also klar, Bauchumfang wird ein bisschen weniger. Also oben könnte es dann halt ein bisschen mehr spannen. Aber dafür ist die Jeans ist auch flexibel. Also ich könnte die jetzt problemlos mit 3 Kilo mehr tragen. Ich könnte sie aber auch mit 3 Kilo weniger tragen. Ich habe die perfekte Jeans gefunden. Und nichts außer meinem, keine Ahnung, komischen Grundgefühl hält mich davon ab, mir die nochmal zu kaufen und in den Schrank zu legen und mich in 3 Jahren riesig drüber zu freuen. Und dann zu sagen, oh, meine Lieblingsjeans ist kaputt, aber Alter, ich habe die Jeans nochmal. Was muss das für ein Moment sein? Aber das ist, glaube ich, es ist zu abstrakt, es ist zeitlich zu weit weg, dass man dann einfach eine kurzfristige Entscheidung trifft und sagt, gut, we cross the bridge when we get there, so, dann habe ich halt in 3 Jahren, brauche ich halt wieder eine Jeans, dann gehe ich halt wieder Jeans shoppen, obwohl ich es hasse. Also ich glaube, wahrscheinlich werde ich das nie besser machen.
Eine gute Zeit.
Ja, dann fahre ich da hin und gucke mir diese beschissenen Springbrunnen am Wegesrand an, die habe ich damals bei Rollercoaster Tycoon gebaut, um meine Deppen da zu bespaßen, damit die denken, oh, schön hier, was kostet der Burger? 30 Euro? Naja, egal, hier sind Springbrunnen, let's go. Let's have a great day. Also so, ja, wahrscheinlich muss ich einfach in 3 Jahren nochmal nach Irmond. So ist es dann.
Ja, ich glaube, ich werde da nie wieder hin. Also wirklich nicht. Ich sehe den Grund nicht. Da muss ich mir meine Birkenstocks muss ich mir einfach mal so holen. Das ist schon in Ordnung.
Ja, so ist es dann wahrscheinlich. Ich würde dich mitnehmen, ich würde dich an meine Hand nehmen und wir würden einen schönen Ausflug machen, aber
boah, ich
habe
auch
das Gefühl,
Mann,
das ist...
Mit dir hätte ich aber auch wirklich eine bessere Zeit. Das soll jetzt kein Front an meine Freundin sein, aber wir waren noch wieder kurz vor Beziehungsende da auch in Römeron, falls wirklich uns wechselseitig da irgendwie runtergezogen hat und Menschenmenge und zu viel Stress und so weiter. Ich hätte, also mit dir wär's besser einfach. Muss ich jetzt einfach mal ganz ehrlich sagen, mit dir hätte ich da eine bessere Zeit.
Liebe Grüße. Ich bin jederzeit, du weißt, wo ich wohne.
Das war jetzt mutig von mir, ne?
Ja. Der eine sagt mutig, der andere sagt dumm. Also, feine Linie, die du da betanzt, würde ich mal sagen. Aber gut.
Ach Mann, ey. Ich könnte es rausschneiden, aber das geht entgegen dem, was wir eigentlich machen. Nori ist gut. Jetzt kriegst gleich Futter. Mann, mein Hund dreht durch.
Ich brauche auch gleich Futter. Ich habe noch ein Thema, was ich mitgebracht habe. Ich möchte einfach nur berichten. Ich möchte mein Leid mit dir teilen, beziehungsweise Leonies unser Leid. Uns wurde gestern am helllichten Tag, Alter, mitten in Düsseldorf, du weißt ja, wie wir wohnen, ist jetzt nicht mitten in der Innenstadt, aber ist jetzt auch nicht am absoluten Arsch der Heide, wurde uns unser Fahrrad vor der Haustür weggesnackt. Angeschlossen vor der Haustür, 19:30 Uhr, irgendwie so plus minus, einfach weggesnackt. Helllichter Tag, Mehrfamilienhaus, hier wohnen, keine Ahnung, 8 Parteien oder so. Wir haben ja sogar so einen kleinen, weiß ich nicht, wie nennt man das, Vorgarten, aber im Prinzip so einen kleinen Weg, der zum Haus führt, wo noch so eine kleine Metallpforte davor ist, die nicht abgeschlossen ist, aber die schon auch mindestens mal eine visuelle Hemmschwelle ist so und eine gefühlte. Und gleichzeitig musst du halt, wenn du dir das Fahrrad klaust, was vor der Hauswand steht, musst du halt schon auch noch so ein, weiß ich nicht, 5 Meter wieder zum Fußweg erstmal gehen, nach vorne raus, wo dich theoretisch jeder am Fenster vorne sehen würde. Und muss dieses Fahrrad dann da wegschieben oder, keine Ahnung, wegtragen oder ich weiß auch nicht, was da der Weg war. Und da, am helllichten Tag, Alter, mir wurde, glaube ich, einmal in der Jugend oder so ein Fahrrad geklaut, da war ich, was weiß ich, 16 oder so, also Ewigkeiten her. Und das ist jetzt das erste Mal wieder, Vicky, du sitzt, du schießt da und denkst, hä? Alter, zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr oder so, an einem völlig stinknormalen Montag, snackt sich irgend so ein Ficker einfach unser Fahrrad vor der Hauswand weg. Da standen 5 Stück. So, der hätte auch wirklich noch mehr mitnehmen können. Das war mit so einem normalen Kettenschloss abgeschlossen, also diese normalen Dinger. Die kriegst du jetzt, also klar, mit einem Bolzenschneider kriegst du das wahrscheinlich auf, aber so dauert jetzt auch wahrscheinlich mehr als 2 Sekunden irgendwie oder mit einer Flex oder so, aber das kannst du halt nicht machen am Tag. Das heißt, entweder hat der das da sofort aufgehebelt oder er kannte unseren Zahlencode, was wirklich ein bisschen creepy wäre, also was extremst creepy wäre, so. Oder er musste das Ding halt genommen haben und quasi Hinterreifen hochgehoben und dann auf den Vorderreifen vorne aus der Tür geschoben. Und dann musste er in einen Van das geschmissen haben und durchgezogen sein, weil du kannst ja auch nicht mit einem Fahrrad, was hinten angeschlossen ist, am helllichten Tag so schiebenderweise durch so ein Wohngebiet gehen, weil offensichtlich dann ist, dass du das Ding gerade gesnackt hast, wenn du nicht eine extrem gute Erklärung dafür hast. Also, dass das nachts passiert und so, alles schlimm genug. Aber ich dachte wirklich, also, was ist denn mit den Leuten los, Alter? Was ist mit Carsten los? Dass der snackt sich so ein Fahrrad am helllichten Tag einfach vor einer Hauswand weg. Mitten in einem Wohngebiet, wo 1000 Leute vorbeikommen, wo alle 3 Minuten eine Bahn vorbeifährt. Wo du, also, wirklich kein guter Spot eigentlich zum Fahrradklauen bei uns. Ja, weg ist das Ding.
Ja, du hast es ja selber gerade beschrieben. Also das ist ja ein 15-Sekunden-Job, das Ding einmal kurz in den Van zu laden. Und dass es in der Großstadt solche Methoden gibt, ist ja völlig klar. Und ich kann dir auch aus eigener Erfahrung sagen, ich musste nämlich, also klar, ich bin ja eigentlich mit Schlüsseln, boah, ich habe mich letztens das erste Mal ausgeschlossen, ne? Da übrigens auch nochmal wirklich ein kleiner Tipp, weil ich war auch nochmal verwundert. Ich habe mich letztens leider auch bei meiner Freundin und ich war leider so 90% schuld. Das war immer mein Claim, dass ich mich noch nie in meinem Leben ausgeschlossen habe. Ich komme gleich zu deinem Thema zurück, keine Sorge. Aber das hat mich wirklich belastet. Und dann war dieses Ding natürlich ChatGPT gefragt, Internet geguckt und dass es ja diese Methode gibt, mit so einer EC-Karte dann so an der Seite quasi da so den hier zu machen und damit so reinzukommen. Übrigens, kleine Erinnerung an alle, schließt wirklich doch eure Haustüren einfach ab. Ich mach's auch nie, weil man kommt in 90% der Türen, kommt man einfach extrem leicht rein, wenn die nicht abgeschlossen sind. Also macht es bitte, wenn wir jetzt schon gerade bei Betrugsmaschen sind, weil am Ende wurde dann auch wieder da halt so ein Brege rufen, der tatsächlich für einen relativ schmalen Taler das aufgemacht hat. Und was hatte der? Der hatte nicht eine EC-Karte, der hatte halt eine Metallkarte und hat das easiest einmal kurz in 10 Sekunden aufgemacht und gut ist. Die Dinger kann man sich übrigens im Internet bestellen und somit kommt man überall rein. Deswegen schließt eure Haustür ab. So. Das ist passiert. Ich wollte nur darauf hinaus, dass die Schlüssel bin ich normalerweise gut, Fahrradschlüssel bin ich fatal. Fahrradschlüssel bin ich absolut katastrophal.
Deswegen haben wir Zahlencode. Weil ja, das gut. Ist, also ich habe keinen Bock,
ist auch gut, finde ich auch besser. Aber mir ist es halt dadurch, dass ich auch schon mal Schlüsselsituation hatte, ist es mir schon 2 oder 3 Mal passiert, dass Schlüssel halt weg war und ich mein eigenes Fahrrad aufknacken musste. Und dann gehst du ja da. Dann organisierst du dir halt einen Bolzenschneider, organisierst dir da wirklich schweres Gerät, um da irgendwie, und das Schlimmste ist ja auch noch, wenn es nicht vor deiner eigenen Haustür ist oder irgendwie in deinem, keine Ahnung, Vorgarten oder Hinterhof oder irgendwas, wo du noch die Comfortzone hast, ey, wenn jetzt hier irgendwer auch von den Nachbarn rumläuft, die wissen immerhin, wer ich bin und checken dann alle, ja, mein Gott, der hat halt jetzt hier vergessen, der bricht sein eigenes Fahrrad auf, alles gut. Ich hatte die Situation schon mal 2 Mal an öffentlichen Plätzen, dass ich halt mein Fahrrad aufbrechen musste und dann gehst du da ja hin, super self-conscious und denkst dir so, bist du kurz davor, Leute proaktiv anzusprechen mit, ja, hier, tut mir leid, ich kann Ihnen auch meine Rahmennummer zeigen, das ist mein Fahrrad, ich muss das jetzt leider aufbrechen, es ist so. Es juckt niemanden. Wie immer in Deutschland juckt es niemanden. Man muss ja eh schon, wenn man Glück hat und man wird gerade zusammengeschlagen und ist ein bedürftiger Mensch, vielleicht hast du Glück und irgendjemand zeigt Zivilcourage. Bei Fahrrädern ist doch keiner bereit, ein Fass aufzumachen, Mann. Da wird nicht nachgefragt, vielleicht höchstens wird da wieder mit Klischees gearbeitet und da dann irgendwie geguckt, dass man vielleicht bei einer gewissen Menschengruppe mal irgendwo anruft oder so. Aber ansonsten juckt es niemanden. Deswegen, so schockierend und traurig es ist, es wundert mich absolut gar nicht. So, und ich glaube, dass dieses Fahrradklauen und so ist, glaube ich, einfach unterschätzt in so Großstädten, Köln, überall einfach ein Riesenmarkt. Also man muss leider natürlich besser aufpassen und ist deswegen auch der Grund, warum ich so Skrupel habe, mir ein nices Fahrrad zu holen. Ich habe da wirklich so Skrupel vor. Ich habe ja schon seit Monaten verkacke ich ja einfach mir jetzt hier, das ist ja auch so ein Thema, was dich sehr, sehr passiv tangieren würde, wäre halt so Jobrad-Scheiße. Ich wollte es eigentlich schon immer mal machen, aber ich fände, ein geiles Fahrrad wäre halt auch diese mentale Belastung, sich immer drum kümmern zu müssen. Weil ich habe nicht diesen einen geilen Spot, ich habe keinen super nicen Fahrradkeller, ich müsste es öffentlich regelmäßig irgendwo stehen lassen und da einfach auch keinen Bock auf diesen Stress, dann halt Angst zu haben, so, ne? Ist fucked up.
Ja, bin ich total dabei. Also ich kenne aus meinen Hamburger Zeiten zig Leute, die sich irgendwie für 2000 Euro ein geiles Rennrad oder Gravelbike geholt haben. Die Dinger sind halt nach einer Woche weg.
Ja,
also
alle
die
weg.
Haben dann 16 verschiedene Schlösser und Schlosssysteme, damit ein Dieb dann wirklich entweder das Ding
zumindest
komplett
Stress
tragen
hat. Er muss,
zumindest
ackern genau. dann.
Oder er muss sehr versatil sein, also er muss richtig was tun, weil er für jedes Schloss einen passenden Öffner hat, was Newsflash, diese ganzen Banden, die das ja gewerblich, hauptberuflich quasi machen, haben die natürlich, also du kannst das Ding, weiß ich, kannst du sonst wie abschließen, wenn jemand das haben will, dann holt er sich das. So, ich verstehe das alles nachts und so, also ich verstehe das ist, ne, aber du weißt, was ich meine. Da rechnest du damit, dass das mal nachts irgendwie passiert, gerade wenn du das mal irgendwo im öffentlichen Raum stehen lässt und so. Aber Alter, hätte ich da Tag, also auch so Risikomanagement von dem Dieb, so völlig, völlig utopisch. Also ja, das war ein ganz gutes Fahrrad, wir haben das damals bei eBay Kleinanzeigen geshoppt, so haben einen guten Preis für bekommen, das war jetzt kein 1.000 Euro Fahrrad, aber jetzt auch kein 200 Euro Fahrrad, so ein Herrenrad war es. So war, glaube ich, ganz vernünftig, so ein Pegasus, wie die Dinger ja heißen. Also, da war jetzt kein Kackrad, aber wenn du mich fragst, also Risiko und potenzieller Ertrag in überhaupt keinem Verhältnis, das am helllichten Tag irgendwo wegzusnacken, also habe ich gar nicht verstanden. Also schlechter Dieb, also handwerklich guter Dieb, ökonomisch schlechter Dieb, weil Aufwand und Ertrag und potenzielles Risiko, weiß ich nicht. Also wenn das jetzt 2000 Euro Rad gewesen wäre, okay, Bruder, so, dann verstehe ich's. Aber für die Kiste so ein Risiko, es hätte jederzeit einfach jemand aus der Haustür kommen können.
Ja, ja.
Und wir haben hier schon eine Hausgemeinschaft, wo man weiß, wer hier wohnt. Also jetzt nicht so mega anonym. Und also, ne, habe ich gar nicht verstanden. Krass war, wir haben es überhaupt gemerkt, weil wir auf dem Weg wir wollten spazieren gehen abends, noch eine Runde drehen. Und Leonie war halt gerade erst nach Hause gekommen und wusste halt, okay, es muss jetzt in den letzten, weiß ich nicht, anderthalb Stunden irgendwie weggekommen sein. So, sind dann spazieren gegangen. Und was ja völlig crazy ist, ist dann, wie paranoid du bist, ne? Jedes Fahrrad, an dem ich vorbeigekommen bin, jedes, die Stunde danach, die wir spazieren waren, denkst du, scannst du einmal, ist das vielleicht, das sieht aus wie unser, könnte das sein, vielleicht kommt er uns jetzt hier gleich auf dem Fahrrad entgegen und ich werde ihn so vom Fahrrad bolzen, den blöden Pisser, so. Also man hat ja so komplett irrational da doch noch die Hoffnung, vielleicht steht das hier gleich einfach, weil der nicht die Zeit hatte, das wegzufahren und er hat es hier zwischengelagert und ne, also seitdem ist wirklich, man sieht, unterschätzt viele Fahrräder, wenn man darauf achtet in so einer Großstadt und bei jedem einzelnen gucke ich, ist das vielleicht unser. Hat das so ein, also das hat jetzt nicht so richtig krasse Erkennungsmerkmale, weil, keine Ahnung, es hat den Korb hinten, den wird er abgebaut haben, wenn er nicht blöd ist, so. Ne? Also man wird ja schon relativ schnell dafür sorgen, dass es nicht mehr sofort identifizierbar ist, so durch so einzelne individuelle Sachen. Aber ich würde das schon erkennen, wenn ich sehen würde, ne? Und also deswegen
ja,
seitdem,
wird dann auch wieder so ein unangenehmer Talk. Vorbei. Weil was wird's denn sein? Das wird im Zweifel ist es irgendein Student, der dann halt dachte, boah geil, ich habe ja voll den super Deal bekommen auf mein Fahrrad und dann stellt er halt fest, ja, es wurde halt geklaut vorher. Das ist auch schon
das
wieder scheiße.
Das ist halt
scheiße.
Das Ding, weil ich bin immer noch in so einer Emotionalität bei dem Thema, dass wenn mir jetzt jemand auf dem Fahrrad entgegenkommen würde und ich würde sehen, dass der das ist, ich würde den halt sofort runtertreten. Also komm, sofort, ansatzlos würde ich den vom Fahrrad bolzen. Klammer auf. Höchstwahrscheinlich ist das nicht der Dieb, sondern jemand, der das halt für 200 Euro gekauft hat bei Kleinanzeigen, dem ich dann voll eine von Latz fahre und gleichzeitig könnte ich gar nicht beweisen, dass es meins ist, weil ich habe auch keine Rechnung dazu oder so, ne? Also ich könnte gar nicht irgendwie nachweisen, dass es meins ist, von daher eh alles schwierig und so. Und dann gehst du ja diesen ganzen Scheißprozess durch. Da musst du es, damit du es bei der Versicherung einreichen kannst, Klammer auf, ohne Rechnung auch nicht so einfach, aber so ein bisschen was kriegt man da wohl in der Regel so pauschal und so, musst du halt natürlich eine Anzeige bei der Polizei machen. Das heißt, du setzt dich dann hier an deinen Rechner und machst eine Online-Anzeige bei der Polizei, wo du wirklich so weißt, mehr Lebenszeitverschwendung als diese Viertelstunde ist schwierig. Weil da sitzt irgendwo ein Sachbearbeiter, ein Kriminaloberkommissar, Hauptmann, Feldwebel, Kaufmann sitzt da und liest sich jeden Tag 17.000 so einer scheiß Anzeigen durch und packt die in Ablage P und sagt, gut, keine Rahmennummer, gut, wenn eine Rahmennummer ist, guckst du einmal in irgendein Register, ob dir dort mal irgendwo aufgetaucht ist und ansonsten ab in den Mülleimer, weil logischerweise wird sich da niemand drum kümmern, ist ja auch richtig. Aber das ist wirklich, also wenn du Zeit verschwendest mit etwas und du fühlst richtig währenddessen, wie scheiße sinnlos das ist, was du gerade machst, ich hasse dieses Gefühl, es ist wirklich so. Ja, gibt es Zeugen, beschreiben sie den Tathergang, wo genau war das Fahrrad abgestellt? Und denkst du, ja, also wirklich... So, zu Hause geklaut, danke. Kann ich jetzt bitte die Vorgangsnummer haben, damit ich die bei der Versicherung einreichen kann und jetzt gehen wir die auf den Sack. Also so, ne? Musst du da eine halbe Stunde irgendwie wirklich wie so ein True-Crime-Fan da irgendwie so einen ausführlichen Bericht machen. Gegen 19.37 Uhr wurde uns an der häuslichen Hauswand das abgeschlossene Fahrrad der Marke Pegasus entwendet. Und denkst du, mein Gott, Alter, wirklich, also, naja, es ist, wie es ist.
Nee, es ist einfach peinlich. Ich hatte, glaube ich, einmal für den Fahrrad hatte ich dann auch so einen Fahrradpass oder so einen Fahrradausweis, wo dann auch so die Rahmennummer und so drin stand, habe ich mich für geschämt. Bin ich ehrlich.
Ist aber wirklich ein gutes Produkt.
Digga, das ist doch so dulli-mäßig, wenn du da auf einmal so ein auffaltbaren, wie so ein Schüler, wie so ein Pfadfinderausweis. Und dann kannst du den dann so zeigen. Dann so,
das kannst du dann machen, wenn du das nächste Mal in einen Club gehst und hast dein Perso nicht dabei. Und dann so, Funk, kann ich mal einen Ausweis sehen? Oh, habe ich nicht dabei, aber ich habe meinen Fahrradpass.
Oder wenn du irgendwo so Pfand abgeben musst, so im Gym oder so, weißt du? Und dann hast du wieder eine Karte vergessen. Ja, haben Sie Pfand für mich irgendwie? Können Sie mir irgendwas geben? Ja, hier, ich habe mein Fahrradpass. Oh Gott, ey. Nee, da lasse ich mir lieber das Fahrrad klauen, ohne Scheiß.
Fair enough, so ist es.
Ja. Ja, wir haben 59 Minuten angekündigt. Bei mir sind es gerade 59 Minuten straight. Haben einmal kurz umgekippt. Von daher würde ich sagen, soll es das gewesen sein für diese Woche. Nächste Woche geben wir euch auf jeden Fall wieder irgendwas rubrikenmäßig, geben wir euch, glaube ich, mit. Dann wird es natürlich sehr, sehr spannend. Wobei, oh, vielleicht reicht nächste Woche auch einfach die ganze Perukaville-Stories so, ne? Also das wird natürlich sehr, sehr Perukaville-mäßig, glaube ich, werden.
Ich fürchte, da wird es genug zu erzählen geben.
Wir haben einfach ein Wochenende zusammen, Mann. Wann haben wir das letzte Mal ein Wochenende zusammen verbracht?
Boah, sehr lange her auf jeden Fall.
Ich freue mich da auch wirklich richtig drauf. Ne? Das will ich dir nochmal mitgeben. Auch nochmal für deinen Stress oder für unseren Stress, der jetzt noch auf uns wartet für die nächsten Tage. Mein Lieber, ich freue mich wirklich extrem drauf, das Wochenende mit dir verbringen zu dürfen. Und ich glaube, wir werden ganz, ganz viel Spaß zusammen haben.
Plus eins, meine untere rechte Bauchhälfte, wo die Leber verortet ist, hat so leichte Stressgefühle in der Erwartung dessen, was sich da jetzt völlig unvorbereitet ergeben wird, weil ich habe wirklich seit Monaten nicht mehr wirklich irgendwie Alkohol getrunken, also auch nicht mal so sporadisch eigentlich, ist wirklich extremst lange her. Deswegen wird ein heroisches Comeback notwendig sein, damit ich halbwegs vernünftig durchkomme. Aber werden wir nächste Woche
vielleicht das wird super spannend, ob dann so Erinnerungen
Muscle
kicken.
Memory in der Leber
wirklich,
oder nicht.
Ja, Muscle toll. Memory in der Leber wird der Episodentitel nächste Woche sein, weil das ist eigentlich das spannende Ding. Ist Muscle Memory dahingehend auch real? Weil ansonsten würde ich sagen, ist es ganz, ganz selten, vielleicht sogar first time so, dass ich in so ein hoch antizipiertes Event von uns beiden gehe und vielleicht sogar der etwas stärkere Trinker bin, weil ich jetzt zumindest mal 2 Tage in München hatte, wo ich irgendwie ein bisschen Gas gegeben habe. So. Aber ich glaube, Muscle Memory wird kicken und du trinkst mich wieder unter den Tisch.
Das glaube ich nicht, aber ich werde mich am Likörchen versuchen. Also ich glaube, dahingehend, glaube ich, kickt schon Muscle Memory, dass ich auf der Front werde ich gut sein. Bei Bier wirst du mich absolut im Sack haben, da gibt es gar keine andere Welt. Aber ich freue mich trotzdem drauf. Es gibt ein Szenario, in dem du ab nächster Woche einen Solo-Podcast hast, weil es mich final über den Jordan schickt. Das kann ich nicht ausschließen. Und dann wünsche ich dir viel Spaß und allen Hörern viel Spaß mit Dirk Funk Solo-Podcast, I don't know. musst du dann irgendwie über die Bühne bringen.
Scheiße.
Ansonsten freue ich mich sehr. Das wird toll. Ich verbleibe mit einem freundlichen Grätzlö an alle da draußen.
Perfekt.
Freue mich auf Kommentare. Schickt mal gerne in die Spotify-Kommentare die eure Abtrocknungsreihenfolge, wenn ihr eine habt. Und wenn nicht, dann schreibt es nicht, weil dann fühle ich mich nicht so komisch. So ein Ding.
Finde ich sehr gut. Machen wir so.